Omega minus Omega Quadrat plus 2 geteilt durch Omega plus 2. Einfaches Rechnen, die beiden Omega Quadrate heben sich weg. Es bleibt also stehen 2 Omega. Es bleibt also stehen minus Omega, nein, 2 Omega minus 2 hier oben. So. So, und mit dem Minuszeichen habe ich das hier gemacht. Ich muss so schreiben. So, und das schreibe ich jetzt auch nochmal um als Omega plus 2 minus Omega Quadrat durch Omega plus 2, weil das ist das hier. Ne? Ich habe nur das Minuszeichen umgedreht. So, das halte ich erstmal fest hier. Und behaupte jetzt, jetzt kommt wieder so eine Rechnung. Jetzt gucke ich mir das Xi-Quadrat an. Jetzt kommt wieder Rechnen. Xi-Quadrat. Und ich behaupte, das ist das gleiche wie 4 mal, ach so, ist es sowieso, Omega-Quadrat plus 8 Omega plus 4. Geteilt durch Omega plus 2 Quadrat. Na okay, ich habe dann einfach dieses hier genommen, diese Form, und zum Quadrat genommen. Das hier zum Quadrat gibt, ja, ausmultipliziert das, was da rechts steht. So, ich habe extra nicht diese genommen. So, und ich behaupte, dass das jetzt, na jetzt fange ich hiermit an rumzurechnen. Dieses hier ist, also das hier oben. Na, jetzt ist der Platz knapp. Das ist das gleiche wie 2 mal Omega plus 2 in Klammern zum Quadrat plus 2 Omega Quadrat minus 2. Behaupte ich. Ja, das kriege ich raus, indem ich das ausmultipliziere. Das ist ja das gleiche wie 2 mal Omega Quadrat plus 4 mal 2, also plus 8 Omega plus 4 mal 2 plus 2 Omega Quadrat minus 4. Ja, die beiden Omega Quadrate geben 4 Omega Quadrat. Die 8 Omega bleibt und plus 8 minus 4 gibt plus 4, das heißt, das stimmt, nicht? Diese Gleichung. So, und jetzt kann ich damit Xi schreiben als zwei Omega plus 2 in Klammern zum Quadrat geteilt durch Omega plus 2 Quadrat plus, und das einfach auseinandergezogen, Omega Quadrat minus 2. So, und einfach ein bisschen auseinandergeschrieben. Jetzt sehen Sie schon, dass sich hier das Omega plus 2 Quadrat wegkürzt. Das heißt, das, was auf der nächsten Tafel steht, stimmt. Also kann ich Xi schreiben als 2 plus, und das, was da rechts steht, lasse ich unverändert. 2 mal Omega Quadrat minus 2 geteilt durch Omega plus 2 zum Quadrat. Bitte? Entschuldigung, danke. Ja, natürlich, das ist Xi Quadrat. Auf jeden Fall. Das brauche ich auch. So, und da mache ich den gleichen Trick wie bei dem Xi schon mal. Das schreibe ich als 2 plus 2 mal 2 minus Omega Quadrat und schreibe hier minus, so, und das geteilt durch Omega plus 2 zum Quadrat. So, ja, das ist schöne Rechnerei. Bitte? Dieses hier soll jetzt ein Minus, ups, muss ein Minus sogar sein, damit es eine Chance auf Richtigkeit hat. So, jetzt, das waren die Vorbereitungen. Achso, das mache ich auch nochmal in den grünen Kasten. Jetzt mache ich meine Fallunterscheidung mit dem Omega. Nach diesen Vorbereitungen. Schreiben wir davor jetzt Fallunterscheidung. Also, Omega Quadrat kleiner 2, nämlich als ersten Fall. Na, wenn Omega Quadrat kleiner 2 ist, dann ist 2 minus Omega Quadrat positiv. Also folgt Xi, Xi ist gleich Omega plus 2 minus Omega Quadrat durch 2 plus Omega. Ja, 2 ist größer als Omega Quadrat, also addiere ich was Positives. Also ist das größer als Omega. Und Xi Quadrat, jetzt benutze ich dieses hier, ist gleich 2 minus 2 mal 2 minus Omega Quadrat geteilt durch Omega plus 2 Quadrat. Das, was hier rechts steht, ist positiv. Ich ziehe also was Positives ab, das ist also kleiner als 2. Das gibt also insgesamt, ja, M steht da oben noch, Xi hat die Eigenschaft, dass Xi größer als 0 ist, klar, und Xi Quadrat ist kleiner als 2. Also folgt, Xi ist aus M, das steht hier, und Xi ist größer als Omega. Das heißt, Omega kann nicht Supremum sein, keine obere Schranke von M. Ist Omega nicht, keine obere Schranke von M. Gut, das war der eine Fall. Ja, der kann nicht sein. Omega Quadrat kleiner 2. So, der andere Fall. Omega Quadrat größer 2. Ja, dann nehme ich ja die gleiche Argumentation, nur dass ich jetzt die andere Darstellung nehme. Also Xi ist gleich Omega minus Omega Quadrat minus 2 geteilt durch Omega plus 2. So, und Omega Quadrat größer 2, daraus folgt, das ist größer als 0. Ich ziehe was ab, das ist also kleiner als Omega. Und Xi Quadrat ist gleich, jetzt nehme ich diese Formel hier, 2 plus 2 Omega Quadrat minus 2 durch Omega plus 2. Das ist größer als 2. Wo, was, wie? Ich habe jetzt dieses hier genommen, ja? Achso, Entschuldigung, ja, Sie haben recht. Macht zwar nichts, aber es muss ein Quadrat sein, ja. Also es ändert nichts an dem größer 2. Es ist zwar falsch, aber es ist... Ja, nee, Sie haben schon recht, das ist... So, das heißt, ich bin gerade in einer anderen Situation. Mein Xi ist kleiner als Omega, aber das Xi-Quadrat ist größer als 2. Ja, und jetzt ziehe ich diese formale Definition von einem Supremum ran. Epsilon gleich Omega minus Xi größer 0. Ja, und ich finde jetzt für dieses Epsilon ein Element von M, welches größer ist als Omega minus Epsilon. Also, und wegen der Annahme Omega gleich Sub M, ein X aus M, mit der Eigenschaft, dass Omega, ich lasse hier links extra Platz, ups, Omega minus Epsilon kleiner ist als x. So, Omega minus Epsilon kleiner als x, gut, aber dieses Omega minus Epsilon ist natürlich das gleiche wie Omega minus Xi und das ist gleich Xi. Das heißt, ich finde also ein Element aus n, welches größer ist als Xi. Ich schreibe das nochmal hin, Xi kleiner x und damit, ja, jetzt verwende ich das Xi Quadrat kleiner ist als x Quadrat. Das hatten wir ja für diese Ordnung. X Quadrat, x ist aus n. Das heißt, insbesondere ist x Quadrat kleiner gleich 2, das ist die Definition von m. Und das ist natürlich ein Widerspruch dazu, dass Xi Quadrat größer ist als 2. Xi Quadrat ist kleiner gleich 2, kleiner 2 und größer 2, das geht nicht. Das ist also ein Widerspruch zu Xi Quadrat größer 2. So, damit haben wir jetzt alles weg. Wenn diese Menge n ein Supremum in Q hätte, dann müsste entweder der Fall Omega Quadrat kleiner 2 oder Omega Quadrat größer 2 auftauchen. Und beide von diesen Fällen führen zum Widerspruch mit dieser Konstruktion von diesem Xi. Ergebnis ist also, m hat kein Supremum. Q. Es gibt also keine rationale Zahl, sodass sie Supremum von dieser Menge ist. Ja, und diese Art von Argumentation, das zu finden, das ist richtig anstrengend. Ne? Das wird also keine Klausuraufgabe. Das wird nicht. Jetzt, wie gesagt, die Analysis fängt jetzt an. Also, jetzt wird definiert, dass ein geordneter Körper der zusätzlich zu der Ordnung halt diese Supremumseigenschaft hat, jede beschränkte Menge hat ein Supremum in dem Körper, Körper der reellen Zahlen. Und werde halt mit diesem R mit Beistrich bezeichnet. So, zur Erinnerung, also ja nochmal, das ist eine völlig abstrakte Definition, nicht? Ich verlange die Körpereigenschaften, eine Ordnung und die Supremumseigenschaft. Also das heißt, dass in R, ich schreibe mal nur geht, also wir haben diese Eigenschaften in R, A, die Körperaxiome, das waren diese Additionsregeln A1 bis A4, die Multiplikationsregeln M1 bis M4 und das Distributivgesetz. B, die Ordnungsaxiome. U1, die Verträglichkeit mit der Addition. U2, die Verträglichkeit mit der Multiplikation mit positiven Elementen. Und C halt zusätzlich diese Supremumseigenschaft. Also die werden nicht eingeführt, die reellen Zahlen, zum Beispiel als beliebige Brüche, Dezimalentwicklung oder sowas. Sondern sie werden abstrakt auf diese Art und Weise eingeführt. Ich muss nicht diskutieren, ob 0,99999 gleich 1 ist. Ja?
Wenn wir jeder Körper mit Supremumseigenschaft der als Körper der reellen Zahlen bezeichnen.
Das ist genau die nächste Bemerkung. Jeder solche Körper wird als Körper der reellen Zahlen bezeichnet. Aber es gibt nur einen. Also bis auf Isomorphie gibt es nur einen. Das ist, deswegen ist diese Bezeichnung R gerechtfertigt. Wenn der was enthält?
Wenn der Äpfel enthält.
Wenn ich auf den Äpfeln eine Addition und eine Multiplikation definieren kann, die das erfüllt. Also zum Beispiel Wurzel 2 Äpfel irgendwie abteilen kann. So. Wir werden also im Folgenden nur mit diesen Eigenschaften arbeiten. So, jetzt zunächst mal ist, so wie das da steht, erstmal gar nicht klar, dass es sowas gibt. Also reelle Zahlen, geordneter Körper mit Supremumseigenschaft. Die rationalen Zahlen haben wir, nicht? Die kann man ja basteln, eben über Brüche aus ganzen Zahlen. Die ganzen Zahlen kriegt man aus den natürlichen Zahlen, die natürlichen Zahlen kriegt man nur Peano-Axiome und die kriegt man halt, nicht? Ja, hier ist jetzt etwas schwieriger. So, und das kann man konstruieren durch mehrere Konstruktionsarten. Und die erwähne ich nur. Und redet darüber nicht lange. Da kann man sehr viel Zeit damit verbringen, diese gesamten Eigenschaften, die hier stehen, zu verifizieren. Ein Stichwort sind Dedekind-Schnitte. Das sind bei den rationalen Zahlen nämlich alle Paare von Mengen, die links und rechts aneinanderstoßen sozusagen. So, und sie sollen außerdem die Eigenschaft haben, dass das rechte oben das kleinste Element, kein kleinstes Element enthält. So, und wenn ich diese jetzt formal in den rationalen Zahlen definiere, also Teilmengen der rationalen Zahlen, und auf diesen kann ich dann diese Körperaxiome, Ordnungsaxiome und so weiter relativ leicht definieren. Also ein Dedekindscher Schnitt ist letztlich das hier, diese Menge und diese Menge. So, und dann kann ich für die zeigen, dass sie die Supremumseigenschaft haben. Das ist ein bisschen aufwendiger. Jetzt nicht wirklich schlimm, also. So, die nächste Möglichkeit sind sogenannte Cauchy-Folgen. Ich mache in Anführungsstriche, weil wir es im Moment überhaupt noch nicht kennen, was das ist, das kommt aber noch. Ich nehme also die rationalen Zahlen, nehme in den rationalen Zahlen Folgen, die Eigenschaft haben, dass sie sozusagen immer dichter zusammenkommen. Hier bei Wurzel 2, die ja nicht eine rationale Zahl ist, könnte ich zum Beispiel mir so durch so ein Bisektionsverfahren, ich nehme erst 1, dann 2, dann 1,5, dann und so weiter, dass ich halt immer das Quadrat nehme. Und in dem Moment, in dem die Hälfte, in dem es hier größer ist, nehme ich das als nächstes und so weiter. Also so ein Verfahren, wo ich immer dichter rankomme hier. Da kann ich diese Folge kann ich nehmen und die ist dann gleich Wurzel 2. Natürlich muss ich dann sagen, ich muss Äquivalenzklassen von Folgen bilden und so weiter. Das geht und funktioniert. Und außerdem kann man ebenfalls noch nehmen so ein Zwischending. Intervallschachtelungen. Intervallschachtelungen sind inzwischen inzwischen Folgen und Mengen, insoweit als ich einfach hier immer die Intervalle nehme, die immer kleiner werdende Intervalle. Und wenn ich das in den rationalen Zahlen mache, komme ich bei Wurzel 2, was es ja nicht gibt, eine Zahl, die ein Quadrat gleich 2 ist, auf nichts. Das ist dann also leer, der Schnitt. Und jetzt kriege ich halt Intervallschachtelungen derart, dass jede Intervallschachtelung, die immer kleiner wird, fasse ich als einen Punkt auf. Ich definiere einfach, das ist ein Punkt in meinem neuen Raum, also in meinem neuen Körper. Das werden die reellen Zahlen. Und das ist Arbeit, das soll man sich sparen. Das ist ein bisschen hässlich, aber es geht. Gut, das, was wir eben schon kurz angesprochen haben, man kriegt auch noch Eindeutigkeit. In einem etwas allgemeineren Sinne natürlich. diese drei Konstruktionsarten sind natürlich ganz unterschiedliche Gegenstände, ganz unterschiedliche Sorten von Mengen, aber man kann sie eindeutig aufeinander abbilden, und das sagt gerade diese Aussage, die ich jetzt hier auch nicht beweisen werde. Diese Eigenschaften von Definition 141 haben. Sind, ja, ich verwende jetzt das schöne Wort isomorph. Also das heißt, es gibt eine eindeutige Abbildung, welche Addition, Multiplikation, Ordnung und so weiter respektiert. Und eine beliebte Art, Beweise zu machen, ist, siehe ein beliebiges Buch. Das wird ausgeführt etwa in dem Buch Zahlen, Springer, Seite 92. Also wer es wirklich wissen. So, jetzt verwenden wir einige Schreib- und Sprechweisen. Also statt dem abstrakt eingeführten geschwungenen kleiner und kleiner gleich, schreiben wir zukünftig nur noch das Normale. Ja, irgendwann muss das doch passieren. Und bei den rationalen Zahlen hatte ich es ja schon verwendet, nicht? Da war es ja bekannt. So, und anstelle von A kleiner gleich B, auch gleichbedeutend B größer gleich A. Also gleiche Bedeutung, nicht? Nicht überraschend. Ebenso B kleiner A kleiner B und B größer A. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich das vorher immer durchgehalten habe, immer nur kleiner zu schreiben. Keine Ahnung. Also jetzt darf ich auch größer schreiben. So, außerdem, unter diesen Voraussetzungen haben wir sowieso schon, jeder geordnete Körper, auch ohne die Supremumseigenschaft, enthält die natürlichen Zahlen, damit auch die ganzen Zahlen, damit auch die rationalen Zahlen. Sodass da brauchen wir keine Vollständigkeit. Ja, ist eben auch automatisch diese gesamte Einigkeit Teilmenge der reellen Zahlen. Wir wissen aber im Moment noch nicht, wie viel größer das R jetzt wirklich ist. Also gut, wir wissen, dass es echt größer ist, nicht? Wurzel 2 ist zum Beispiel drin. Und die ganzen anderen Wurzeln sind auch drin. Aber was kommt noch alles dazu? So, das kommt gleich dann. Wir definieren beschränkte Intervalle, wie üblich. Wenn ich zwei Zahlen habe, A, B aus R mit A kleiner gleich B. Wenn A größer ist als B, dann ist alles, was jetzt kommt, immer leer. Ups, dafür. Ja, abgeschlossenes Intervall A bis B ist die Menge aller X aus R, sodass kleiner gleich x kleiner gleich b. Das ist eine abkürzende Schreibweise hier, nicht für zwei Aussagen. Also a kleiner gleich x und x kleiner gleich b. Dann ab ist die Menge aller x aus R. Also mit einer eckigen Klammer, mit einer runden Klammer. Entsprechend so rum. Und AB irgendwann werde ich das x aus R auch weglassen und nur x schreiben, damit es kürzer wird. Diese Menge, die da steht, ist im Fall, also A gleich B ist ja zugelassen, im Fall A gleich B ist die leer. Ja, die Bemerkung, schreibe ich jetzt relativ klein, weil es A nicht wichtig ist und B die Tafel nicht mehr Platz hat. Also, manche Leute schreiben auch diese Sorte von links halb offene Klammer, nicht? Anstelle von die will ich hier nicht verwenden. Sie ist etwas weniger gebräuchlich als diese Schreibweise, aber etwa 20% aller Leute verwenden die. Die ein Problem ist, dass man hier immer die andere Klammer sucht, nicht? Also die schließende Klammer, die ist nicht da. Ich schreibe mal weniger gebräuchlich. Ich verwende sie gar nicht. Und dann unbeschränkte Intervalle. Wollte ich jetzt anfangen? Okay. Ja, das sind jetzt echte Schreibweisen. Minus unendlich bis b. Mache ich einfach nur rechts keine Einschränkung. dann a unendlich. Ich das so machen. Und entsprechend a unendlich. Gut, das ist alles bekannt. Man kann jetzt auch noch minus unendlich bis unendlich betrachten, das macht man aber selten, das sind dann alle. Und dieses Symbol unendlich wird hier nur als suggestive Schreibweise für ohne Ende oder eben ohne Schranke. Also insbesondere handelt es sich bei diesen beiden Objekten minus unendlich und plus unendlich nicht um reelle Zahlen. Und solche Ausdrücke wie unendlich durch unendlich, minus unendlich will man nicht sehen. Having said this, natürlich definiert man irgendwann später auch nochmal unendlich plus unendlich, nicht? Ist ja wieder unendlich. Oder unendlich mal unendlich wäre ebenfalls plus unendlich. Als abkürzende Schreibweise, nicht als, als echte Elementweise. Was man aber nie hinkriegen kann, nie vernünftig definieren kann, ist unendlich minus unendlich. Das geht nicht. Also vorsichtig mit diesen Symbolen. Ich habe das jetzt ausgeschaltet. Jetzt. Ja, dann werden so Schreibweisen verwendet wie R plus. Die Menge aller reellen Zahlen, die größer sind. Manche Leute verwenden das auch für größer gleich 0. Man muss da mal ein bisschen aufpassen. Und das ist dann natürlich das Intervall 0 bis unendlich. R plus 0 nehmen manche als x aus R, sodass x größer gleich 0 ist. Das wäre dann 0 bis unendlich mit 0 drin. Und das ist nicht so einheitlich wie die Schreibweisen für die Intervalle. Manche schreiben auch zum Beispiel R-Index größer gleich 0. Das ist dann klarer. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Gut, ein ganz grundlegender Satz für die reellen Zahlen. Ist die archimedische Eigenschaft. Und die ist zunächst mal nicht besonders überraschend. Tatsächlich kommt diese archimedische Eigenschaft auch den rationalen Zahlen zu und sogar den ganzen Zahlen. Die sagt halt aus, zu jedem x aus R gibt es eine natürliche Zahl, die größer ist. Wie gesagt, das überrascht mich. Und vielleicht ist es ein bisschen motivierend, wenn ich ganz kurz erzähle, es gibt Möglichkeiten, Körper zu definieren, geordnete Körper, wo Infinitesimale drin sind. Infinitesimale sind beliebig kleine Sachen. Und wenn das ein Körper ist, beliebig klein, heißt kleiner als jede reelle Zahl. Aber es gibt sie, sie sind von Null verschieden. So, wenn man Kehrwerte von Infinitesimalen nimmt, sind die natürlich größer als jede natürliche Zahl. Sodass diese archimedische Eigenschaft für diese Sorte von Körpern nicht erfüllt ist. Die sind vor einigen Jahren ein bisschen bekannt geworden unter dem Namen Nicht-Standard-Analysis. Nicht-Standard-reelle Zahlen, wo eben diese Infinitesimalen sinnvoll definiert werden können, die Körpereigenschaften können eingeführt werden, für die sie sind geordnet und so weiter. Aber es gibt keine archimedische Eigenschaft. Es gibt beliebig große Elemente, die aber nicht gleich unendlich sind. Das lassen wir aber jetzt erstmal beiseite. Es ist nur so, dass diese archimedische Eigenschaft vielleicht vor diesem Hintergrund dann doch nicht ganz so banal ist, wie sie jetzt aussieht. So sieht sie natürlich nicht besonders tiefsinnig aus und der Beweis ist eigentlich länger, als man meint. Per Widerspruch. Angenommen, ich hätte ein x0 gefunden, welches größer ist als jede natürliche Zahl. Also größer gleich n kleiner gleich x0. Ja, jetzt können wir die neu definierten Begriffe proben. Dann ist natürlich dieses x0 eine obere Schranke der natürlichen Zahlen. Ich meine, da steht er ja gerade, nicht? x0 ist größer gleich n. Für alle n. Ja, wie ich gerade schon sagte, x0 wäre obere Schranke von n. Insbesondere wären die natürlichen Zahlen eine beschränkte Menge. Nach der Supremumseigenschaft hätten die natürlichen Zahlen dann ein Supremum. Ja, gibt es also für die, ja, die Menge der natürlichen Zahlen ist natürlich leer. Das Supremum der natürlichen Zahlen. Gut. Entschuldigung. ja, Omega minus 1 ist natürlich kleiner als Omega. Und Omega minus 1 ist dann keine obere Schranke von n. Denn das Supremum ist ja die kleinste. Keine obere Schranke bedeutet, es gibt ein Element aus den natürlichen Zahlen, welches größer ist als Omega minus 1. Dass Omega minus 1 kleiner ist als m. Ja, und jetzt verwende ich die Ordnungseigenschaft. Ich darf ja beliebige Elemente des Körpers addieren, insbesondere also auch Omega kleiner als m plus 1. M plus 1 ist eine natürliche Zahl und ich hätte einen Widerspruch. Dass also Omega keine obere Schranke von n wäre. Das ist ein Widerspruch dazu der Annahme, dass es das Supremum gibt. Das ist ja eine obere Schranke. Gut. Also ich formuliere es nochmal, also gibt es kein x0 aus R mit n kleiner gleich x0 für alle natürlichen Zahlen. Dann machen wir so gerechtigkeitshalber den Dings hier hin. Eine nicht sehr tiefsinnige Folgerung ist die Tatsache, dass ich beliebig kleine Zahlen durch Multiplikation mit natürlichen Zahlen beliebig groß kriegen kann. Also beliebig klein heißt beliebig kleine positive Zahlen. Also, ich habe es jetzt ein bisschen falsch formuliert. Ich habe eine beliebig große Zahl hier, so rum, und dann kann ich zu einem beliebig kleinen Epsilon ein n finden, sodass eben n mal Epsilon größer ist als z, beziehungsweise gleichbedeutend teile beide Seiten durch n und kriege dann, ja, 0 ist sowieso kleiner als z durch n kleiner Epsilon. So, ich kann also beliebig kleine Zahlen durch Multiplikation mit natürlichen beliebig groß kriegen. Oder ich kann durch Dividieren mit 1 durch n beliebige positive Zahlen unter jedes Epsilon kriegen. Okay, das Punkt war schon da. Ja, Begründung dieser Aussage. Wenn wir diese archimedische Eigenschaft auf x gleich z durch n an, z durch Epsilon an. Das ist ein Element und es gibt jetzt eine natürliche Zahl. Dass ich z durch Epsilon kleiner habe als n, also hier ist z durch Epsilon übersteigt und dann kann ich durchteilen, kriege dann z durch n kleiner Epsilon. jetzt nochmal still. So, noch eine Folgerung. Die ist tatsächlich, also hier brauche ich die Supremumseigenschaft für die archimedische Eigenschaft für die nächste Folgerung reichen allgemeine geordnete Körper. War das 4 ist richtig? So, ich nehme eine Zahl W, aus R, das ist nicht Omega, nicht negativ. Ja, und wenn ich dann weiß, dass für jede positive Zahl Epsilon größer 0 gilt, dass schreibe ich immer Omega, W kleiner gleich Epsilon ist, ja, dann muss W schon gleich 0 sein. Das war die Folgerung vorher, die habe ich versehentlich nicht mit dem Namen versehen. Diese Folgerung da oben kriegt jetzt gerade den Namen 143, ich komme nur nicht ran. Das sind verschiedene, sind alle, alles was aussieht wie 0, ist auch 0. Ups, Entschuldigung. Das soll alles W sein, da soll nirgendwo W1 oder sonst was sein. Sieht das so wie W1 aus? Also, wäre W größer als 0, ja, dann ist er ein halbes kleiner als 1. Dann wäre also auch ein halb W kleiner als einmal W. Also 0 kleiner W halbe kleiner W. Ja, und für Epsilon gleich W halbe gilt dann Epsilon kleiner als W. Und hier stand ja, dass W kleiner gleich Epsilon für jedes positive Epsilon sein soll. Kann nicht sein. Ups, dazu. So rum. Achso, diese Aussage hier mit geordneten Körpern, W aus R, natürlich muss man dann sagen, W aus dem geordneten Körper. Und Epsilon auch. Gut. Jetzt mache ich das trotzdem weg. Was nehmen wir für rechts? So, jetzt
fahren.
Jetzt. Platz, also die reellen Zahlen haben wir jetzt. Die reellen Zahlen umfassen die rationalen Zahlen. Und dieser Satz sagt jetzt, dass die rationalen Zahlen dicht in R sind. Die Aussage sind xy aus R. Ich nehme zwei reelle Zahlen, x und y, verschieden. Ja, und dann kann ich immer eine rationale Zahl dazwischen klemmen. Egal, wie dicht die beiden aneinander sind. Ja gut, also für reelle Zahlen ist das natürlich klar, da nehme ich einfach x plus y halbe, das liegt dazwischen. Aber dass ich auch noch eine rationale Zahl dazwischen finde, das ist jetzt nicht ganz so offensichtlich. Ja, und da bastle ich mit dem archimedischen Prinzip. Die Differenz ist positiv. So dass die Folgerung 1, 4, 3, die da oben jetzt steht, ja, das bedeutet, was steht da genau? Ich kann es jetzt gar nicht mehr lesen. Ich nehme mein Epsilon gleich Y minus X und jetzt wende ich das für Z gleich 1 an und dann kann ich das Epsilon, also eine natürliche Zahl finden, sodass N mal Epsilon größer ist als 1. Kommt gleich. So, nur noch mal damit, dass es keine Probleme gibt. So, jetzt weiter. Ich finde jetzt also ein N. Welches mir die Differenz von den beiden größer als 1 macht. Und kriege damit halt, ja, ich multipliziere das aus, n mal y ist dann halt größer als n mal x plus 1. Ich mache die Differenz einfach so groß durch Multiplikation mit n, dass sie größer als 1 wird. So, das brauche ich gleich nochmal. Da mache ich einen Stern dran. Moment, jetzt der Satz noch nicht zur Folge hat. Ja, dann finde ich natürlich eine kleinste ganze Zahl, eine größte ganze Zahl. Mit der Eigenschaft, dass m kleiner gleich n mal x plus 1 ist. Und das kleiner ist als m plus 1. Da kann ich, wenn ich will, die Infimumseigenschaft anwenden auf die Menge aller ganzen Zahlen, die größer gleich nx plus 1 sind. So, Sekunde, was wollte ich jetzt? Jetzt ziehe ich auf der rechten Seite 1 ab hier. Dann kriege ich also nx kleiner m. Ja, ich muss einfach nur dieses hier anwenden und einen abziehen. M ist kleiner gleich, jetzt verwende ich das nochmal. Moment. Ja, nx plus 1, ich schreibe das einfach nochmal ab. Und jetzt verwende ich hier die Sterneigenschaft, kleiner als n mal y. Soweit, so gut. Jetzt interessiert mich nicht alles, sondern nur die Ungleichung nx kleiner m kleiner n mal y. Die steht hier ja irgendwo, nx kleiner n kleiner n mal y. Die multipliziere ich mit 1 durch n. Gibt halt x kleiner m durch n kleiner y. So, und das ist die Aussage. Ich habe meine rationale Zahl dazwischen. Ich schreibe es nochmal deutlich. Aussage mit q gleich m durch n zutrifft. Gut. Jetzt kann ich das Argument wiederholen und halt feststellen, dass zwischen zwei reellen Zahlen also zwischen zwei verschiedenen natürlich stets unendlich viele abzählbar unendlich viele rationale, na mehr als abzählbar unendlich viele gibt es nicht. Das heißt, für je zwei reellen Zahlen finde ich immer abzählbar viele rationale Zahlen dazwischen.
Ich verstehe gar nicht, weil
Ich ziehe einfach 1 ab hier. Dann steht da mx kleiner mal m. Ja, das schreibe ich dann hier unten nochmal hin. Und jetzt verwende ich, dass m auch noch dagegen abgeschätzt werden kann. Okay? Bitte? Ja, So, trotzdem. Gibt es immer noch mehr nicht-rationale Zahlen? Ja, okay. Den formuliere ich einfach so. Also die Aussage des nächsten Satzes ist, die Menge der reellen Zahlen ist überabzählbar. Die rationalen Zahlen sind abzählbar, also sind sie kleiner in diesem Sinne. Bemerkung dazu, ja, nur die Supremumseigenschaft ist schuld daran. Ich schreibe mal nicht schuld, sondern verantwortlich. Gut, Beweis. Beweis machen wir per Widerspruch. Ja, nicht überabzählbar. Ja, überabzählbar war ja gerade die Verneinung von höchstens abzählbar. Also höchstens abzählbar war abzählbar oder abzählbar unendlich oder endlich. Ja, jetzt benutzen wir, dass die natürlichen Zahlen immer schon Teilmenge von R sind. Fällt Endlichkeit weg, kann es also nicht endlich sein. So, also müsste es in diesem Fall abzählbar unendlich sein. Also es müsste also, nein. So. Jetzt machen wir mehrere Schritte. Hier sind das, ich glaube, 3. Abzählbare Endlich bedeutet, dass es eine bijektive Abbildung von den natürlichen Zahlen in die reellen gibt. Die nenne ich mal x. Eine natürliche Zahl geht nach x von k. Und ich schreibe halt kurz x-Index k. Eine bijektive Abbildung, sodass insbesondere surjektiv r wäre dann die Menge aller x k, wobei k die natürlichen Zahlen durchläuft. So, weiter suche ich mir ein Intervall. Ups. Abgeschlossenes Intervall a0, b0. Nicht b0, Entschuldigung, ich will d, ich will sie d nennen. Kleiner d0. Ein Intervall mit der Eigenschaft x0 nicht aus i0. Das gibt's, ne? Wenn x0 irgendeine Zahl ist, kann ich zum Beispiel für a0 gleich x0 plus 1 und für d0 gleich x0 plus 2 nehmen. Oder was auch immer. Und jetzt suche ich mir b0 und c0. Also ich habe mein Intervall i0 und ich nehme jetzt drei Intervalle. A0, B0, B0, C0 und C0, D0. Unterteilt wird. Ach so, die sollen natürlich alle verschieden sein, nicht? Also A0, kleiner B0, kleiner C0, kleiner D0, sodass da wirklich was passiert. Ja, das ist im Moment tatsächlich noch nichts passiert. Mein X0 ist irgendwo. Ich suche mir mein A0, D0. Jetzt teile ich das irgendwie in Teilintervalle. Müssen nicht gleich sein, will ich ja gar nicht. Also nicht gleich groß sein oder so. So, jetzt hupsa. Jetzt habe ich den Punkt x1 und drei Intervalle. Mindestens eines dieser drei Intervalle enthält den Punkt x1 nicht. Ja, ich habe es ja abgeschlossen gewählt, nicht? Wenn x1 gerade b0 wäre, wäre x0 in zwei, x1 in 2 enthalten. Also mindestens eines dieser drei Intervalle enthält x1 nicht, oder typischerweise alle drei nicht, aber auf jeden Fall mindestens eines. Und dieses Intervall sei als i1 bezeichnet. Zum Beispiel, wenn also x1 hier liegt, dann wäre das c0 bis d0 gerade mal i1. So, auch i1 unterteile ich jetzt wieder in drei Intervalle, mache das mit dem nächsten x2 genauso. In drei Intervalle unterteilt. Ja, und dann suche ich mir wieder dasjenige raus, welches x2 nicht enthält. x2 bezeichnet, welches x2 nicht enthält. So, ich hoffe, jetzt muss ich nicht weiter erzählen, wie es weitergeht. Ich gehe nämlich genauso weiter. Ich suche mir jetzt, und was rauskommt, ist, dass ich in jedem Schritt, ich fange mit einem großen Intervall an, und jeder Schritt liefert mir ein Teilintervall von diesem ersten großen. Und tatsächlich ein Teilintervall auch vom vorhergehenden. Also ich werde hier zum Beispiel immer kleiner. Liefert mir also eine Intervallschachtelung. Zu jedem K kann ich ein Intervall oder kriege ich ein Intervall IK, die Buchstaben, also Quatsch, die Grenzen nenne ich wieder AK, DK, mit der Eigenschaft, dass das nächste Intervall IK plus 1 enthalten ist in IK und XK ist nicht in IK für alle K. Ja, ich habe es ja immer gerade so gewählt, dass IK, dass das XK nicht drin ist. Ganz fertig ist der Beweis noch nicht. Ich versuche schnell zu wischen. Jetzt nehme ich die Menge der linken Endpunkte. Ja, diese linken Endpunkte, die sind alle nicht leer. Also, Entschuldigung, sind nicht alle nicht leer, sondern es gibt einen. Und außerdem ist die nach oben beschränkt. Tatsächlich ist sogar, ja. Also sind auf jeden Fall nach oben beschränkt durch das D0, das rechte Ende vom allerersten Intervall. Aber natürlich sind sie auch durch das rechte Ende von allen weiteren Intervallen beschränkt. Die weiteren Intervalle sind ja alle, gehen alle runter. Jedes dj, j aus n, eine obere Schranke. Für die Linken. Ja, jedes dj ist obere Schranke. Die Supremumseigenschaft sagt, dass das Supremum der AKs existiert. Das ist eine reelle Zahl. Und ist kleiner gleich dj für alle j. Denn jedes dj ist auch eine obere Schranke für alle AKs. Das ist die Supremumseigenschaft. So, jetzt kommt Schritt 2. Sind nur noch zwei Schritte. Also, ich behaupte, dass dieses Supremum Element von jedem IK ist. Es ist größer gleich als alle IKs. Okay, wollen Sie das glauben? Wenn Sie das glauben, ist der Schritt sehr kurz. Ich glaube, wir glauben das im Moment. Also, das behaupte ich. Schritt 3 ist dann, die SKs sind nicht aus IK für alle K, die XKs, Entschuldigung, das S ist aus IK für alle K, also folgt, S ist ungleich XK für alle K, also S ist eine reelle Zahl, die nicht aus der Menge aller XKs ist, XK, K aus N. Das habe ich aber angenommen, sei die Menge aller reellen Zahlen. Das war der Widerspruchsbeweis. Ich habe eine reelle Zahl gefunden, die nicht drin ist. Das geht aber nun nicht. Okay, Folgerung. Es gibt also keine bijektive Abbildung von den natürlichen Zahlen in die reellen Zahlen. Insbesondere keine surjektive. So, jetzt ist Schluss.